pointiert, schlagfertig und witzig. So eroberte der Kabarettist, Schauspieler und Autor Thomas Stipschitz sein Publikum in nur kurzer Zeit. Seit gestern ist das steirische Multitalent mit burgenländischen Wurzeln österreichischer Preisträger des Salzburger Stier 2021. Der Salzburger Stier ist einer der renommiertesten deutschsprachigen Kabarettpreise und wird bereits zum 40. Mal verliehen. Dotiert ist er mit je 6.000 Euro. Überreicht wird er nächstes Jahr im Mai in Karlsruhe. Thomas Stipschitz kann aktuell auf 5 Solostücke, 2 satirische Kleinkunststücke und eine Werkschau zurückblicken, neben zahlreichen Fernseh- und Filmauftritten. Und kommende Woche erscheint sein 2. Stinaz-Krimi, die Uhudler-Verschwörung. Dieses Mal ermittelt sein burgenländischer Colombo, der schrullige Inspektor Schifkowitsch, in verruchten Stinazer Weinkellern. Meine Kollegin Tatjana Berlakowitsch hat am gestrigen Landesfeiertag Thomas Stipschitz zu einem Gespräch getroffen und hat mit ihm über Martini-Traditionen, das Burgenland und seinen neuen Krimi gesprochen.
Thomas Stipschitz, kommende Woche erscheint Ihr 2. Krimi, die Uhudler-Verschwörung. Was spielt der Uhudler für eine Rolle dieses Mal? Also letztens war es ja die Braut, die verschwunden ist. Welche Rolle spielt der Uhudler?
Naja, das Todesopfer wird aufgefunden in einem Uhudler Weinkeller. Und ich habe ja im Zuge der Recherche für das Buch bin ich auf sehr interessante Dinge gestoßen, dass Uhudler, ich wusste, dass er verboten war, ja, wusste aber nicht, dass es im Südburgenland in den 80er Jahren auch einen Uhudler-Schmuggel gab. Ja. Also, dass Leute aus dem Osten Uhudler ins Burgenland geschmuggelt haben, weil es ja nicht möglich war, den herzustellen. Und da haben sie ein paar, sind nicht reich geworden, aber zumindest ein nettes Handgeld verdient. Und das spielt so auch eine Rolle in der neuen Krimi.
Wer verschwindet aber in dem Fall jetzt, in diesem Roman? Aber was passiert? Was ist so?
Naja, der Alois Stipschitz, das ist ein Uhudlerbauer aus Burgerberg, der wird tot in seinem Weinkeller gefunden. Und das schaut alles nach einem Gärgasunfall aus. Und ich habe da auch mit befreundeten Weinbauern gesprochen, die gesagt haben, das ist gar nicht so unoft vorgekommen, dass Weinbauern in Köller gegangen sind, unvorsichtig waren und dann an CO2 erstickt sind, dass Familientragödien passiert. Da ist die Frau nachschauen gegangen, wo ist er? Ist er auch erstickt. Ja. Und der Fall wäre eigentlich abgeschlossen. Ich habe mich da erkundigt bei Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft. Wenn das noch Unfall ausschaut, gibt es auch keine staatsanwaltliche Ermittlung. Und der Fall geht zu den Akten und der Gemeindearzt, der muss halt dann in Totenschein schreiben, Herz-Kreislauf-Versagen oder wenn der Tote schon irgendwie Vorerkrankungen hatte. Und das wäre so in meinem Fall. Nur mein Ermittler, der Inspektor Schifkowitz, der hat so seine Zweifel, weil 2, 3 Dinge am Fundort der Leiche darauf hinweisen, dass das nicht alles mit rechten Dingen zugangen ist, dieser Unfall. Und beginnt dann gegen den Willen seines Vorgesetzten zu ermitteln und stoßt dann halt auf einige Geheimnisse, die in der Vergangenheit liegen.
Kommen wir noch kurz zurück zum Uhudler selber. Wir haben ja heute Martini, der Landesfeiertag im Burgenland. So ein Uhudler würde ja gut zur Martini-Gansel passen. Mhm. Nur heuer, glaube ich, wird es nicht so einfach sein, diese Traditionen aufrecht zu erhalten. Wie schmerzlich ist das für Sie?
Naja, ich werde es überleben, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht so ein Gansel-Fan. Ja? Also lebend schon. Lebend finde ich es nicht. Aber am Döller, ich weiß nicht, ich habe mich noch nie so anfreunden können, geschmacklich. Ich finde es natürlich sehr schade für sehr viele Wirtinnen und Wirten. Das bereitet man diese große Ganselzeit und alles vor und dann in dem Moment hast du dann doch nicht. Wir haben vor ein paar Wochen gedreht und da haben wir eine Catering-Liste gekriegt und da war auch ein Gansel dabei und das haben ganz viel aus dem Filmteam solidarisch ein Gansel gegessen, weil sie gesagt haben, auch wenn es schwer, das ist ja wie wenn es, weiß ich nicht, ein Star isst, da musst du ja nachher 2 Stunden hinlegen, aber sie haben es gemacht. Aber gut, das ist halt die Situation, mit der wir jetzt alle umgehen müssen. Ne? Die Zahlen sprechen ja leider für sich. Man darf jetzt nicht in Hysterie verfallen und in Massenpanik, aber gerade super schaut es nicht aus. Ja.
Sie kennen ja aufgrund Ihrer Recherchen, Ihres Programms, Ihrer Interessen die Burgenländer ganz gut, aber auch aufgrund Ihrer Wurzeln. Was glauben Sie, wie gehen die Burgenländer jetzt damit um, mit der Situation, dass sie wirklich diesen Landesfeiertag jetzt nicht so abhalten können, wie sie es gewohnt sind? Weil sie sind ja sehr gesellig, es ist ein geselliger Höhepunkt im Jahr.
Also, oder meiner Erfahrung nach, den Einblick, den ich hatte und habe, was jetzt speziell die Südburgenländer und Burgenländerinnen betrifft, sind die ja vom Grund her sehr, sehr, wie Sie gesagt haben, gesellige Menschen, aber es hat so ein fast mediterranes Lebensgefühl. Ja? Also bin ja viel in Griechenland und ich erkenne da Ähnlichkeiten in der Mentalität der Menschen. Also so grundberuhigt, ja. Ich habe das Gefühl, es ist alles ein bisschen langsamer, es ist alles ein bisschen gemütlicher. Und ich bin mir sicher, wenn das jetzt nicht, diese Feier nicht möglich ist, wenn ich denke, so passt der Nazi-Version, werden wir nächstes Jahr doppelt noch feiern, das Ganze. Essen wir zwei Ganseln und trinken wir mehr Urlaub als sonst.
Also nicht nur ein geselliges Völkchen, sondern auch eines, das geduldig dahin lebt.
Das ist zumindest so, wie ich es kennengelernt habe, ja, dass man sagen, ja, da werden wir, das wird schon, tu dich nicht aufregen, jetzt ja, setz dich mal nieder, trink was. Also diese sehr, 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 sehr angenehme Einstellung zum Leben, ja. So wie, es gibt sich auch die hektisch. Außer es betrifft eben so, das weiß ich von der Oma, es betrifft irgendwie so kirchliche Feiertage, die mit einem Besuch verbunden sind. Also wenn so Ostermesse ist oder Fleischweih und so, da wird es dann stressig, ja, weil da muss hingehen. Ja. Und mein Papa und ich sind einmal zu Allerheiligen, da ist ja der ganze Friedhof voll in Stenaz. Wir sind nachher noch in Stenazhof gegangen, was trinken und sind recht spät heimgekommen. Da war Oma sehr angefressen, hat gesagt, ja, ich meine, das schauen dem Dorf, Allerheiligen geht es ins Gasthaus. Was werden Leute sagen? Ja. Das hat sie aber, sie ist eh ins Gasthaus gekommen und hat uns geholt. Natürlich. Ja. Irgendwann reicht es. Ja.
War die Oma auch mehr oder weniger die Inspirationsquelle für die beiden Krimis?
Ja, schon. Also die Mama vom Inspektor Schiffkowitz ist schon in gewissen Zügen an die Oma, sagen wir mal, angelehnt. Ja. Und das gibt ja einige Dinge, die in den Büchern vorkommen, die zumindest teilweise so auch passiert sind. Oder wenn die Oma auf ein Begräbnis geht, da war die Auswahl des Kleides war schon ein großes Thema, sagen wir mal so. Ja. Und im ersten Buch gibt es halt auch so eine Geschichte, wo sie ihren Sohn sagt, du musst jetzt fahren, du musst uns mitnehmen, weil in Stegersbach bei Penne in Stegersbach das Klopapier angeboten, müssen wir fahren. Und die Oma ist halt so jemand, die nimmt dann ja nicht 3 Ruinen mit, sondern 30.
Ja. Corona 60 dann.
Aber das war vor Corona auch noch, weißt du, weil wird nicht schlecht. Weißt du, tun wir logern, wird nicht schlecht. Ja. Und das finde ich aber so wichtig, weil es finde ich, genau diese Geschichten sind, die so einen lokalen Einblick dann in so eine dörfliche Struktur geben und die auch wichtig sind. Ja. Ich finde ja, dass Stenaz sehr, sehr angenehm mit seinem Brauchtum umgeht. Ja. Also da ist wenig, auch was die kroatischen Bräuche betrifft, das ist so ein, vorsichtig gesagt, so ein angenehmer Nationalismus, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, das hat nichts Befremdliches für mich, sondern das ist eine schöne Art der Folklore.
Auch was Verbindendes vielleicht.
Ja, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, die schon mal auf einer kroatischen Hochzeit waren, wissen ja, was das für ein Mega-Event ist. Ja. Ich fand das ja auch so entzückend, dass meine Frau, als wir geheiratet haben, zuerst gesagt hat, sie wünscht den Arzt dann kirchlich heiraten. Und ich habe ja schon gesagt, du weißt schon, was das heißt, ja, wenn wir dort heiraten. Das ist dann, also Hochzeitsnacht wird da nicht sein, ja, weil da sind alle auf der Straße und hat es dann, also es ist dann zeitlich nicht gegangen, aber sie hat dann relativ schnell gemerkt, ah, so läuft es dort ab. Ja.
Ja, ich merke jetzt die Euphorie zu Stenaz. Sie sind ja geboren in Leoben, ja. Aufgewachsen in Leoben, leben genau. Und arbeiten hauptsächlich in Wien. Mhm. Trotzdem siedeln Sie und verorten Sie Ihre Krimis, Ihre Bücher in Stenaz. Ja, die Gründe sind?
In erster Linie die Kindheit. Ja, also ich bin ja, später dann auch mein Bruder, wir sind ja alle Ferien, ja, also Energieferien, Osterferien, Weihnachtsferien, Sommerferien. Wir waren immer im Südburgenland, Stenaz oder Hockerberg. Ja. Und das prägt natürlich. Ja, das war ja, ich sage das immer so ein bisschen überspitzt, das war so unser Amerika. Das war ja so, als Kind ist ja das Gefühl so weit weg, ja, das Burgenland, ja, von der Steiermark. Ist ja nicht so, 1,5 Stunden im Auto, aber als Kind kommt ja das ja vor wie ein Tag. Und es war dann schon für mich schön, dass man so, weil Leoben ist doch eine Stadt, ja, und Stenaz und Hackerberg war dann so richtig Land, dass man so diese beiden Welten kennenlernen durfte und vor allem war es sehr unbeschwert in den Kindertagen dort. Ja. Also was wir da alles gemacht haben, ja, wie, also wenn ich jetzt denke, wenn ich meine Kinder das die haben uns schon sehr viel Freiraum lassen. Ne? Es war schon eine tolle Zeit. Also das, bei uns hat sich das alles noch nicht gegeben, diese ganzen Social-Media-Geschichten und so. Wir waren halt viel da im Wald und was weiß ich. Der David, ein Freund von mir, der im Buch auch vorkommt, der Pfarrer ist, der wirklich Pfarrer geworden ist. Wir haben so Messen gelesen bei einer im Garten und Hostien, von den Lebkuchen unten Obergrotz, das waren unsere Hostien, oder 3-4 Messen am Tag gelesen. Das war schon eine super Zeit.
Unbeschwert, haben Sie gesagt, war die Zeit. Unbeschwert wirkt ja auch Ihr Inspektor, der Inspektor Sivkovic. So ein Typ, der unordentlich daherkommt. Der burgenländische Columbo, mehr oder weniger, passt der in diese Gegend? Oder gibt es da andere Motive, warum Sie diese Figur wirklich so angelegt haben?
Nein, es hat schon damit zu tun, dass diese Art von Ermittler aus meiner Sicht, das ist ja wirklich nur eine subjektive Behauptung jetzt, aber aus meiner Sicht, mein Gefühl her, passt so jemand ganz gut in diese Gegend. Ja? Weil der Sivkovic ja auch eher die Ermittlungsmethode verwendet, mit dem Reden kommen die Leute zusammen. Ja? Also das ist ja jetzt kein Polizist oder kein Kriminalbeamter, der einen Druck macht oder der auch mit Verdächtigen immer höflich redet und auch als Masche das verwendet, der ist relativ ungefährlich. Ja? Und das ist aber seine Stärke, das ihn alle unterschätzen. Also ich finde das schon ganz gut. Und auch diese Beziehung mit der Mutter, diese Beziehung zur Dorfbevölkerung, dass der Sivkovic halt aufgewachsen ist, wo er sozusagen diese Spielregeln des Dorfes einfach kennt. Und auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen am Geist gehen, aber er macht es dann mit. Ja? Das ist ja auch, im Neigenbuch macht er für seine Mutter Holz. Ja? Das hat mein Papa für meine Oma auch immer gemacht, aber die ganze Holzlage, das war voll. Also die kann harzen für 10 Jahre, aber sich, man weiß nicht, 3 Meter machen wir noch. Ja. Dann ist genug. Ja. Und man sagt, okay, das, aber man macht es halt dann. Ja.
Wie ist es jetzt eigentlich beim Schreiben von seinem Krimi? Es gibt unterschiedliche Figuren, Opfer, Täter, dann gibt es den Inspektor, die Nebenfiguren, eben die Kopftuchmafia in dem Fall, wo eine die Oma sozusagen ist. Mhm. Mit was für einer Figur sympathisieren wir als Autor da jetzt hier in dem speziellen Fall am meisten?
Naja, die Mutter-Sohn-Beziehung ist schon eine, die mir am spannendsten erscheint, ja, weil die halt auch, was ich vorhin gesagt habe, finde ich ein guter Motor ist, um sozusagen einen Blick in dieses Dorf zu werfen, diese Gepflogenheiten, diesen Lokalkolorit, wie man sagt, einfach zu transportieren. Es ist lustiger, auf deren Seite zu sein, als auf der Seite der Mörder. Das muss man schon ehrlich sagen. Aber auch das ist ein spannender Zugang, weil wenn man da recherchiert, und die hat ja da dankenswerterweise immer Unterstützung von der Kriminalpolizei, Gerichtsmedizin und so, so die Psyche der Täter auch zu verstehen, ja, oder die Motive. Ja. Und das Spannende an dem Ganzen ist, dass diese Motive immer so grundmenschlich sind. Ja. Also es sind so ganz tief verankerte Gefühle, die halt ausbrechen. Meistens ist es Neid, es ist Eifersucht. Ja. Solche sind die größten Tatmotive. Ja. Finanzielle Gründe spielen da oft gar nicht so eine große Rolle. Egal, ob der jetzt geplant oder im Affekt ist, aber es geht immer von einem urmenschlichen Gefühl aus.
Mhm. Zwischen dem aktuellen Krimi, also dem zweiten Teil und dem ersten Teil, da liegt jetzt fast nicht einmal ein Jahr.
Ein Jahr, genau, ja. Ein Jahr liegt dazwischen. Ja.
Ein Jahr. Mhm. Wie schafft man das? Ich meine, Sie sind ja nicht hauptberuflich Autor, Sie haben das Kabarett, andere Verpflichtungen, auch Familie. Wie geht es Ihnen das aus?
Mit einer Frau, die sehr nachsichtig ist und mich da wirklich unfassbar unterstützt. Ja. Also sie, wie Kathi, lässt man dann immer wieder Freiräume, um zu arbeiten. Es wird immer knapp. Ja. Also ich habe wirklich, voriges Jahr ist das im Oktober rausgekommen, die Kopftuchmafia, und ich habe so im Dezember letzten Jahres mit dem begonnen, so eine Geschichte überlegt, was könnte passieren und so weiter. Das Gute war, es gab schon den Figurenkosmos, den musste man nicht mehr erfinden. Es war beim ersten natürlich mehr Arbeit, weil man musste ja diese Figuren rundherum erfinden, die gab es jetzt schon im zweiten. Und also ohne meine Frau wäre sich das alles nicht ausgegangen. Ich habe ja teilweise glaubt, dass, wenn die Kinder dann schlafen, dann kann ich mich hinsetzen und schreiben. Nur da gehe ich auch um 8:30 liegen, weil den ganzen Tag mit den Kindern ist die Kreativität eher nicht so vorhanden. Aber was halt auch toll ist, wenn man, so wie ich, tolle Lektorin, dann muss man sich da keine Gedanken machen, diese Beistrichsetzung und grammatikalische Sachen, wo ist das jetzt mit Vergangenheit oder Vergangenheit und so. Ich sage, schreib das einfach hin, das mache ich dann schon. Ja, das war schon, nimmt viel Druck weg. Mhm.
Trotzdem, die Fantasie muss fließen, man ja, muss die Energie aufbringen.
Natürlich, ich finde ja interessanterweise das Niederschreiben von dem Ganzen die unspannendste Arbeit. Das Spannende ist ja, das Ganze zu entwerfen, zu entwickeln, zu recherchieren. Ich schreibe mir dann ja wie beim Drehbuch so ein Treatment, wo Kapitel für Kapitel eine Inhaltsangabe geschrieben wird. Dann überlegen, geht sie das aus, ist das zeitlich möglich und ist das nachvollziehbar? Dann wieder bei der Gerichtsmedizin, wie werden die? Das finde ich wirklich eine extrem spannende Arbeit. Das zu Papier bringen ist dann richtig viel Arbeit. Ja.
Aber die Euphorie ist groß. Heißt es gibt einen dritten Krimi schon in Planung?
Ja, Thema hätten wir schon, aber jetzt muss man mal schauen, ob die Leute da draußen den Krimi auch mögen. Und dann
na gut, der erste Teil ist ja sehr gut verkauft, bin mit 50.000 ja, Verkaufszahlen.
Ja, ja, hätten wir uns nie gedacht, dass das so gut ankommt. Aber vorsichtig optimistisch, wie man in der Politik sagt. Ja.
Noch eine abschließende Frage. Seit gestern sind Sie Preisträger vom Salzburger Stier 2021. Ja, was macht es mit Ihnen? Ist das große Freude?
Also ich würde lügen, wenn ich sage, es ist mir wurscht. Hat mich schon sehr gefreut, weil, wissen Sie, wenn man so im Kabarett beginnt, ja, dann ist der Salzburger Stier, das ist so wie in der Schule die Matura. Ja. Wenn man beginnt, ist das so wahnsinnig weit weg und so nicht in Reichweite. Ja. Also wenn ich mir so in der fünften Klasse habe ich mir gedacht, also ich wäre nie, das geht sich nie aus. Ja. Ja. Und jetzt mache ich eine Zeit lang Kabarett und habe gedacht, nein, das mit dem Stier, das wird nichts mehr. Außer irgendwann einmal so ein Ehrenstier, weil wenn du alt bist, ja. Aber dass das jetzt passiert ist, ja, noch vor 40, freut mich schon, ja.
Der Salzburger Stier 2021 wird kommenden Mai in Karlsruhe überreicht. Und Thomas Stipschitz neuer Krimi, Die Uhudler Verschwörung, ist im Überreuter Verlag erschienen.
Radio Burgenland Extra. Jeden Donnerstag, 20 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.